Nur 1:1, das Spiel der Schalker bei Greuther Fürth war für die meisten Fans eine Enttäuschung. Es hat nicht zum Sieg gereicht. Wir reden drüber, über das Spiel, über strittige Situationen, über strittige Muslic-Äußerungen, über strittige Systemdiskussionen. Das alles jetzt bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Ach, es hätte so ein schönes Wochenende sein können. 1. März, Frühlingsanfang, quasi meteorologischer Frühlingsanfang. Die Sonne scheint, nur Schalke macht nicht ganz mit. Nur 1:1 in Fürth am Samstagabend. Ich spreche für mich und vielleicht für viele andere. Ich fand es enttäuschend. Wir hätten mehr erwartet und wir reden drüber, über das Spiel im Süden heute mit unseren WAZ-Schalke-Experten Andi Ernst.
Guten Tag.
Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Und frisch aus dem Zug bzw. aus dem Auto gestiegen seid ihr beiden. Ihr habt Zeit gehabt, auf der Fahrt das Spiel nochmal Paroli laufen zu lassen. Und seid ihr zu einem anderen Ergebnis gekommen? War es doch besser, als man denkt?
Nee, ne? 2 Punkte verloren, ganz klar. Also wenn du aufsteigen willst, Greuther Fürth hat gekämpft. Meinetwegen ist ja klar, wenn sie tabellenschlusslich sind. Aber das war schon spielerisch, technisch eher limitiert, was diese Mannschaft gezeigt hat. Und du hast klare Chancen gehabt. Du musst dieses Spiel als Tabellenführer und Aufstiegskandidat ganz einfach gewinnen. Es war nicht ein Punkt gewonnen, weil du einen Rückstand jetzt mal aufgeholt hast. Es waren eindeutig 2 verlorene Punkte und eine Leistung, bei der man sagen muss, das geht besser.
Ich fand es vor allen Dingen enttäuschend, weil nach dem Magdeburg-Spiel, das ja schon begeisternd war, die 5 Tore gut von den 3 Gegentoren mal abgesehen, aber du hast halt auch sehr richtig tollen Fußball gesehen teilweise und davon war gestern ja echt wenig zu sehen. Ich fand in Offensive, da hat ganz viel nicht gepasst, ganz viel nicht geklappt.
Ja, ich gebe dir recht, es war wenig zu sehen, aber auch nicht gar nichts. Ne? Wir dürfen es nicht noch schlechter machen. Also es war jetzt nicht die beste Leistung, Trotzdem hat Schalke viele Chancen oder viele Aktionen, wo 2, 3, 4 Zentimeter fehlen und dann ist es ein Tor. Ich erinnere mich an Hasan Kurucay, der nach Freistoß von Oshie, Mitte, Ende erster Halbzeit war es, aus 4 Metern am Ball vorbeisegelt. Der Ball geht, glaube ich, zwischen seinem Kopf und seiner Schulter durch. Er ärgert sich auch tierisch darüber, aber das ist eigentlich ein Tor. Zweite Halbzeit auch, glaube ich, nach Oshies Flanke einmal. Lubicic, der den Ball mit dem Fuß dann nur streift und der Ball auch 3 Zentimeter am Tor vorbei kullert. Dann gab es da ein paar Abseitsszenen, wo dann auch die Schalker den Kopfball jeweils nicht reinmachen. Aber es waren schon eigentlich recht viele Chancen da, auch mit Blick auf X-Goals hat Schalke, glaube ich, über 2 gehabt. Ne? Normalerweise gewinnst du dieses Spiel, bin ich ganz ehrlich, auch wenn du nicht die allerbeste Leistung zeigst. Und letztlich ist trotzdem, auch wenn meiner Meinung nach die Leistung jetzt keine Katastrophe war, das Ergebnis ja enttäuschend. Wenn du aufsteigen willst, Tabellenletzter, musst du das Spiel gewinnen.
Genau, vielleicht liegt es an der Erwartungshaltung. Ne? Also da spielst du als Tabellenführer beim Tabellenletzten, zumal noch bei der Mannschaft mit einer berüchtigt schlechten Abwehr, obwohl sie in den letzten Wochen ja ein bisschen dran gearbeitet haben.
Man hat es ja auch gesehen, erste Viertelstunde, ne? Also wo Schalke die ersten 12 Minuten, glaube ich, waren richtig gut. Ne?
Die waren
das
gut.
Pressing war super, du hast ganz viele Pressing-Momente, viele Balleroberungen in der vierten Hälfte, der Torwart der Vierter. Er war ja gar nichts.
Das wäre natürlich eine Granate gewesen, wenn Dzeko das Ding gemacht hätte.
Er war mega verunsichert und eigentlich denkt man doch da als Fan oder Beobachter dazu auf der Tribüne, die müssen einfach genauso weitermachen und weiter die so attackieren. Es werden Fehler kommen und dann kam ja, wie gesagt, wo Dzeko attackiert hat, wo der Ball dann abgeblockt wird von Dzeko, der Ball ganz knapp drüber fliegt. Hätte Schalke so einigermaßen weitergespielt, hätten die das Spiel wahrscheinlich sogar hoch gewonnen. Aber dann war durch das Gegentor der Bruch drin. Führt, spielt natürlich auch in die Karten, wenn man so früh 1-0 führt, sich hinten reinstellen kann. Und dann war es besser von den Fürthern, aber ja.
Und der war deutlich zu merken, der Bruch, ne? Also ich fand, das war, als hätte man den Stecker gezogen.
Also das hat Miro Muslic hinterher auch hervorgehoben, dass die ersten 10 Minuten super stark waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Begriff war, aber er hat schon berechtigterweise sehr gelobt. Dzeko hat ja auch eine Schusschance. Das hat der Torwart, es war die beste Szene des Torhüters, auch wirklich gut um den Pfosten gelenkt. Aber es war, wie Robin gerade sagte, es war aktiv, es waren gute Pressing-Momente, es waren Torszenen, das war echt prima. Und dann fällt dieses Gegentor und dann war wirklich 20 Minuten, da war erstmal nichts. Und die von Robin gerade angesprochene Kurucay-Chance, danach wurde es dann erst wieder ein bisschen besser. Aber das war wie so ein kleiner Nackenschlag, dieses Gegentor, was ja eigentlich auch nicht passieren darf. Sollen wir über das?
Ich wollte gerade sagen.
Dran anknüpfen kurz noch. Das wurde im Stadion auch eingeblendet zwischendurch. Nach Minute 30 hatte Schalke, glaube ich, 62% Passquote und auch rund 60% der Zweikämpfe verloren. Das war auch dann auf den Statistiken sichtbar, dass Schalke da wirklich dann keine gute halbe Stunde gespielt hat.
Genau, das war dann so eine Phase, in der sich Katic und Kurucay den Ball immer hin und her gespielt haben, um den Ball dann irgendwie blind nach vorne zu hauen, in der Torwart Kevin Müller, über den wir gleich auch nochmal sprechen, einfach den Ball zweimal in Seiten ausschlägt, dann gab es technische Fehler, Annahmefehler von Jai, kann ich mich alle mal erinnern, das waren da also so ganz komische Dinge, wo man dann auf der Tribüne sitzt und sagt, hä, das war in den ersten 10 Minuten so gut, warum, also das war schon eher unverständlich, ja.
Mhm. Lass uns über das Gegentor reden, vor allen Dingen, weil es Miron Muslic ja nachher auch thematisiert hat, auf eine überraschende Art und Weise. Er hat nämlich irgendwie ziemlich deutliche Kritik an Kevin Müller geäußert.
Ja, es ging um die Entstehung ganz am Anfang. Und zwar war am Anfang eine Abstoßsituation. Kevin Müller hat den Ball und spielt den Ball relativ schlampig über ein paar Meter in den Rücken von Nikola Katic, der gezwungen wird, den Ball nach vorne zu schlagen, erobert den Ball. Und dann passieren noch ein paar andere Fehler. Ne? Jai ist weit aufgerückt, Kurucay rückt zu spät raus, kommt nicht in die, kann ich die Flanke nicht verhindern. Und im Strafraumzentrum lässt sich Katic dann im 1 gegen 1 so ein bisschen einschulen. So entsteht.
Ein bisschen ist gut. Also ja. Für einen von seinem Kaliber war das ein krasser Fehler.
So entsteht dann das Tor. Und Miro Muslic hat also nicht Kurucay erwähnt oder Katic erwähnt zuallererst, sondern er hat diesen Abstoß erwähnt, weil er nämlich sagt, es wäre klar abgesprochen gewesen, wie Schalke diese Abstöße ausführt. Und das ist nicht geschehen. Warum? Das weiß ich nicht. So hat er sich dann ausgedrückt. Und ja, das kann ich dann dazu sagen, Robin war dann auch in der Pressekonferenz, hat es dann auch sich auch textlich mit dem Thema dann mehr beschäftigt, dann auch als ich.
Genau, der meinte wirklich, daraus ist das 1-0 resultiert, also hat immer mehrfach auch, das war jetzt nicht einmal rausgerutscht, das glaube ich bei RTL, bei Sky und in der Pressekonferenz gesagt, in ähnlichen Worten, immer nach dem Motto, ja, das 1-0 war schon, weil Kevin Müller einen Abstoß Kacke ausgeführt hat, was natürlich eine gewagte These ist, ne, weil
einmal das.
Und danach gab es noch 5 Pässe und 3 Zweikämpfe im Mittelfeld. Und dann, Kato sieht auch nicht gut aus, haben wir gerade angesprochen. Dass man dann den Ersatztorwart, der das zweite Spiel macht, dafür verantwortlich macht, weiß ich nicht. Also ich habe mich da sehr gewundert über diese deutlichen Worte, zumal Miron Muslic ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er öffentlich einzelne Spieler kritisiert, sondern er sagt immer, kollektiv, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, so im übertragenen Sinne. Und jetzt diesen Kevin Müller so deutlich zu kritisieren, fand ich ungewöhnlich.
Warum macht er das? Ist das ein Bauernopfer, um sozusagen den Druck von der Mannschaft zu nehmen? Oder?
Das ist jetzt
ganz schön billig.
Wenn man das wäre sehr billig, hat, ja, in der
das
Tat.
Ist, das ist Spekulation. Ich fand auch, dass es, ich war auch sehr überrascht, dass es so war. Ich hätte genauso gut sagen können, also tut mir leid, wir haben ganz klare Prinzipien, wie wir im Strafraum im 1 gegen 1 verteidigen. Und dass mein Abwehrchef sich da so einschulen lässt, da verstehe ich nicht. Das hätte er auch sagen können. Ne? Mhm. So, weil das Tor geht, glaube ich, meiner Ansicht nach schon ein bisschen mehr auf Katic als auch Kevin Müller. Wie Robin schon sagt, danach hast du auch noch sehr viele Möglichkeiten, nach dem Abschluss das Ding zu verteidigen. Und ich fand es wirklich übertrieben. Kevin Müller war sehr selbstkritisch. Er sagt auch, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Und es fängt an bei mir mit meinem Abstoß, das stimmt. Aber mein Gott, das war das zweite Spiel, das der gemacht hat. Ne? Und da muss man ja jetzt nicht so streng sein.
Nein, und die Frage ist dann auch, du hast gerade ein bisschen angedeutet, hätte Muslic auch einen seiner Lieblinge so kritisiert wie Katic oder immer die Leute, die er Key Performance Player nennt, ein Begriff, mit dem ich ein bisschen fremdel, bin ich ehrlich, ne? Mhm. Aber seine Jungs, er stärkt dann immer den Rücken. Timo Becker ja auch, der hatte nicht die besten Wochen, der sich immer wieder Timo Becker gelobt, die Garantie ausgesprochen. Man hat nicht das Gefühl, dass er so einen Spieler so kritisieren würde, aber Kevin Müller als zweiter Torwart, der vielleicht in einem halben Jahr wieder weg ist, der nicht so den Stellenwert der Mannschaft hat, da macht das. Und das finde ich verwunderlich. Ich glaube nicht, dass er jemals Nikola Katic so offen kritisieren würde. Glaube ich nicht. Mhm.
Dann lief es eine ganze Zeit lang, wir haben es gerade schon gesagt, zum Ende der Halbzeit haben sie ein bisschen wieder den Faden aufgenommen. Zweite Halbzeit war dann spielerisch etwas besser, aber auch ohne, dass da so die zwingenden Dinger dabei waren.
Ja, es gab aber diese eine Szene.
Es gab diese eine Szene, da wollte ich drauf hinaus. Da hat man über Elfmeter gesprochen. Ljubicic im Strafraum zu Fall gegangen. Erzähl mal kurz, wie die gesehen haben.
Es ist eine Szene, Nikola Katic hat ungefähr an der Mittellinie den Ball, schlägt den Ball Richtung 16-Meter-Kante, Dzeko setzt sich durch, köpft den Ball in den Strafraum und Ljubicic ist relativ alleine vorm Tor, sein Gegenspieler ist hinter ihm und es ist ein leichter Zupfer zu erkennen, das kann man schon sagen, es ist ein leichter Zupfer zu erkennen. Ljubicic fällt hin, fällt auf die Schulter, hält sich die Schulter, fordert wie alle anderen Schalker auch vehement einen Elfmeterpfiff. Und die große Frage ist, war dieser Zupfer so schlimm, dass er wirklich hinfallen musste oder wollte er unbedingt den Elfmeter haben? und es reicht nicht aus. Da gibt's halt unterschiedliche Meinungen. Die Schalker, Miron Muslic, war ein klarer Elfmeter. Juri Mölder sagte zu mir, Zupfen ist nicht erlaubt. Wenn es nicht erlaubt ist, muss es gepfiffen werden. Und mit dieser Argumentation, das reicht nicht für einen Elfmeter, kann ich nun mal gar nichts anfangen. Wenn es nicht erlaubt ist, muss gepfiffen werden. Punkt. So, das ist halt die eine Meinung. Und Simon Terodde sagte dann bei Sky auch, nein, der hat das gesagt, was Mölder gar nicht mag. Das reicht nicht für einen Elfmeter.
Ich bin da voll bei Terodde, muss ich ehrlich sagen. Also klar wurde Ljubicic ein bisschen gehalten, aber er wurde an der Hose so minimal gezuppelt. Er wurde auch nicht zurückgezogen, nicht zurückgerissen, sondern man hat nur gesehen, dass da die Hose geflattert hat. Ja, und das reicht nicht. Also bei allem Respekt, er wird vielleicht minimal aus dem Gleichgewicht gebracht und für mich kein Elfmeter, alles richtig gemacht.
Köln hat sich nicht eingeschaltet, Fragezeichen?
Jein, du musst ja so sagen, das Spiel lief ja danach ungefähr eine Minute oder zwei weiter. Genau. Und in der Zeit kann natürlich der Videoassistent, die sitzen ja auch zu zweit im Kölner Keller, da kann einer der beiden ja schon mal die Szene checken, ob es eine klare Fehlentscheidung ist. Es ist so eine Art, also sagen wir so, wenn der Schiedsrichter aus dem Spiel heraus auf den Punkt zeigt, nimmt er das nicht zurück, weil dafür gab es halt eindeutigen Kontakt. Es war halt so eine Art kann, muss aber nicht Sache und dann, wenn man es jetzt mal auf eine andere Ebene hebt, das ist halt ein Matchglück, das Schalke in der Hinrunde vielleicht das ein oder andere Mal hatte und jetzt halt nicht.
Mhm. Ja, Ljubicic hat danach auch noch argumentiert, er wurde gehalten und das ist ein Foul. Ne? Normalerweise, also wenn man gehalten ist, doch Foul, oder? Hat er gefragt und hat gesagt, ihm tat ja danach die Schulter weh, deshalb dachte er, es sei ein Foul. Wo man auch die Bilder sich genau anguckt, sieht man schon, dass er wird ja nicht an der Schulter zurückgerissen, sondern in der Theatralik lässt es sich fallen, reißt die Hände hoch und fällt komisch auf die Schulter, verdreht sich dann den Arm. Also diese Schulterschmerzen, denke ich, aus meiner Fernanalyse, kam jetzt nicht vom Foul direkt, sondern vom komischen Fallen. Und das ist ja nicht.
Komisches Fallen ist nicht gleich faul, ne?
Genau,
ja. Ja, genau. Gut, dafür hat Schalke dann nachher nochmal, Glück kann man nicht sagen, weil es in der Tat war es ja abseits bei dem vermeintlichen 2:0, was Fürth dann gemacht hat. Insofern, da kann man dann mal sagen, okay, da hat der VAR dann doch ja seine Berechtigung, zumindest hat man es gestern als Schalke so gesagt, war auch klar abseits. Ljubicic ist dann nachher noch zum Matchwinner geworden. Und das hatte vielleicht auch ein bisschen zu tun.
Punktwinner sozusagen.
Zum Punktwinner, genau. Das hatte vielleicht zu tun mit einer Einwechslung, die vorher stattgefunden hat.
Ja, sogar wenige Sekunden vorher, ne? Mhm. Das war, Yannick Bachmann kam für Ron Schallenberg, das war die erste Schalker Auswechslung in diesem Spiel. Schallenberg hatte den Platz auf der gegenüberliegenden Seite von der Haupttribüne und von der Trainerbank verlassen und war gerade noch auf dem Weg hinter dem Fürther Tor. Also es war wirklich, das kann man ja sehen, dass es wenige Sekunden war. Ja, dann fällt der Ball vor die Füße von Ljubicic und mit 114,26 km/h unter die Latte geknallt. Also das war richtiges Traumtor. Und das konnte halt zustande kommen, weil Bachmann für Ljubicic auf die rechte Seite gerückt ist. Und Ljubicic im Zentrum dann gespielt hat für Schallenberg. Ja, und seine erste Szene im Zentrum war, dass ihm der Ball vor die Füße fällt und er dann das 1:1 erzielt.
Und er war nachher ein bisschen aktiver, oder? Ist mir zumindest vom Fernseher, hatte ich den Eindruck, dass er ein bisschen auffälliger war als vorher.
Praktisch war Fürth ja auch in der letzten Viertelstunde dann so tief, die standen tief hinten drin. Und wenn du auf der 6 dann spielst, hast du natürlich ja, das Spielfeld mehr vor dir als Zehner in so einer Situation. Bist ja häufig mit dem Rücken zum Tor, hast einen Gegner hinter dir und dann ist es natürlich schwerer, wirklich was zu kreieren. Aber als Sechser kannst du den Kopf oben haben, hast ja freies Feld vor dir und das ist ihm leichter gefallen. Er sagte danach auch, ja, 6 ist schon eine Position, die ihm liegt. Er ist darauf ausgebildet worden auf der Position, kann auch 10 und 8, aber 6 ist schon seine Position, wo er eigentlich zu Hause ist. Und ja, spannend, ob wir da ihn künftig häufiger sehen.
Ja, ihr habt ja gerade das Thema System angesprochen. Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz die Köpfe zusammengesteckt und ich glaube, ihr seid beide dafür, das System zu verändern.
Man kann es auf jeden Fall diskutieren, ne? Also Schalke hat ja weiterhin im System mit Viererkette gespielt. Die Abwehr hat jetzt wieder einmal gepatzt und man kann schon drüber diskutieren, weil das Personal auch zur Verfügung stünde, ob man nicht wieder zurückgeht zur Dreierkette, zu dem System, das in der Hinrunde dafür gesorgt hat, dass Schalke so wenig Tore kassiert hat. Also das wäre vom Personal her möglich. Als Beispiel, du hast Innenverteidiger, hast du genug, jetzt kommt sogar Kalasch noch irgendwann zurück. Selbst wenn Katic jetzt gesperrt ist gegen Bielefeld wegen der 5. gelben Karte, du hast genug Innenverteidiger. Rechts kann, Gantenbein ist wieder da, der ist wieder fit, der kann die rechte Seite wieder übernehmen. Links hast du einen Jaye, irgendwann wieder Vitali Becker, aber ein Jaye ist ja auch schon gut. Du kannst theoretisch, wenn du alle Neuzugänge, die so gut sind, auf dem Platz haben willst, kannst du Ljubicic auf die 6 ziehen und die andere Position hat dann Schallenberg oder Elfausi. Und die anderen Positionen vorne, Dzeko, Karaman, Aushish bleiben auch. Das geht. Also das kannst du problemlos machen. Ist die Frage, will Muslic das und ist das wirklich besser?
Ich finde es auch spannend zu sehen einfach mal. Also ist natürlich ja, sehr viel Theorie, das jetzt nicht auszumalen, wie es wäre. Aber im Endeffekt war, wie du sagst, erst in der Hinrunde hat man ja gemerkt, mit der Dreierabwehrkette, drei Innenverteidiger, war man defensiv richtig, richtig stabil und hat nach vorne relativ wenig hinbekommen. Und jetzt könnte man das System ja einfach durch die Neuzugänge upgraden mit Oshish, der ja vorne viel mehr kreiert, als in der Hinrunde irgendwie Christian Gormis oder so. Und Dzeko ist ein besserer Zielspieler, als es Moussa Sylla war. Und du hast mit Njai vielleicht auch einfach mehr Offensivpower auf der linken Seite als mit Vitali Becker. Du hast mit Ljubicic vielleicht anstelle von Elfausi oder Schallenberg jemanden, der kreativer ist, was die letzten Bälle angeht. Aber wenn man das alte System auf das neue Personal überstülpt, ich finde es spannend, das mal zu sehen zumindest.
Mhm. Wobei sich Muslic ja wahrscheinlich in der Winterpause dann, oder Muslic in seinem Stab sich Gedanken gemacht haben und gesagt haben, okay, wir versuchen es jetzt mal mit einem neuen System. Ist jetzt die Frage, ist er bereit dazu, das jetzt so schnell wieder über den Haufen zu werfen? Oder könnte man auch flexibel sein und sagen, wir passen es
nicht an? Ich glaube nicht. Ich glaube, er bleibt dabei bei dem System. Weil jetzt hat er sich einmal geändert und sagen wir so, die haben jetzt in drei Spielen hintereinander 7 Punkte geholt. In der Offensive läuft es doch deutlich besser. Sie haben jetzt auch in 40 zahlreiche Chancen herausgespielt, was ja auch darauf zurückzuführen ist, dass sie jetzt in diesem neuen System gut funktionieren. Er hat ja immer betont, auch vor dem Spiel, es fehlt noch ein bisschen die defensive Balance und man weiß, wenn man so eine Korrektur macht innerhalb einer Saison, dass es dann auch mal 2, 3, 4 Spiele dauert. Aber diese Zeit, hat er immer gesagt, will er seiner Mannschaft geben. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass er eben diese Änderungen, über die wir gesprochen haben, dass er die nicht vollzieht. Zumindest nicht für das Spiel gegen Bielefeld.
Denke ich auch nicht. Und so ehrlich muss man ja auch sein. Das ist jetzt hier, wir diskutieren das ja, wir sagen ja nicht, aktuell die Viererkette ist Mist, wir müssen es wieder ändern. Das stimmt ja einfach nicht. Ne? Trotzdem hast du was gegen für die bessere Mannschaft, hättest das Spiel normalerweise gewinnen können, vielleicht sogar müssen mit den Chancen. Gegen Magdeburg hast du ein Spektakel, 5 Tore. Ist ja nicht alles andere als schlecht, wie es gerade läuft, auch mit diesem Viererkettensystem. Und auch das hat viele Vorteile, die wir in den letzten Wochen ja schon analysiert haben. Nur die Defensive, das Prunkstück der Hinrunde, ist deshalb, die leidet ein bisschen. Man hat auch das Gefühl, die Spieler, gerade die Innenverteidiger, passen nicht so perfekt zu der Viererkette Nikola Katic. In der Hinrunde sind wir uns, glaube ich, eigentlich der beste Innenverteidiger der Liga gewesen. Jetzt merkt man schon, dass seine Schwächen in diesem Viererkettensystem mehr zum Vorschein kommen. Er ist halt wirklich relativ langsam für den Innenverteidiger. Und wenn man so hoch verteidigt wie Schalke trotzdem weiter mit Viererkette verteidigt, ist der Raum hinter ihm sehr, sehr groß. Das heißt, die Gegner haben einfach gemerkt, dass es verhältnismäßig einfach ist, einen langen Ball hinter Katic zu schlagen und dann einen Stürmer laufen zu lassen. Und dann hat Katic immer wieder Probleme. Und ja, das wird sich nicht ändern in den kommenden Wochen, wenn weiterhin die Viererkette so hoch steht mit Katic. Mhm.
Und wenn ich jetzt in die Geschichte der Fußballfloskeln der vergangenen Jahrzehnte gucke, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften, ne?
Puh. Gut, apropos.
Ja, der ist sehr, sehr teuer, ne? Der kostet sehr viel.
Aber apropos Meisterschaft, allmählich kristallisiert es sich ja in der Liga ja so ein bisschen raus, wer da oben um den Aufstieg mitspielt.
Sehr schöne Überleitung. Und danke, dass du mich bewahrst davor, dass ich jetzt hier
gerne
als der schlechte Floskelmann rübergehe. Ja.
Gerne. Also so wie es jetzt sich aktuell darstellt, sind es ja offenbar 5 Mannschaften, die so im harten Aufstiegsrennen dabei sind. Das sind eben Schalke, sind das Darmstadt, Elversberg, Paderborn und Hannover. Und dahinter bricht es dann, Stand jetzt, ne, wir wissen alle, kann immer was passieren, so ein bisschen ab. Gegen alle diese Mannschaften muss Schalke noch antreten,
korrekt? Genau, das wird sehr spannend, weil da gibt es noch sehr viele Duelle untereinander. Schalke hat ein Heimspiel, und zwar gegen Hannover und die anderen 3 mit Konkurrenten auswärts. Schalke ist zu Hause ein bisschen besser, man könnte das jetzt als Nachteil so ein bisschen betrachten. Ja gut, aber das ist halt Crunch-Time, ne? Also da kommt es dann, das wird jetzt dann schon eine Zitterei, das wird ein bisschen Nervenspiel. Und dennoch sage ich auch, wenn Schalke es gelingt, alle Heimspiele zu gewinnen, das ist ja ein Heimspiel mehr als auswärts, ja, dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Dann kannst du dir auswärts auch mal 1, 2 Ausrutscher erlauben. So, alle Heimspiele gewinnen, das heißt, Schalke hat 47 Punkte, 6 Heimspiele sind 65 Punkte. Die haben, glaube ich, in 90% immer mindestens für Platz 3 gereicht. Also von daher, ich will jetzt den Druck ein bisschen rausnehmen für diese Topspiele, merkst du das?
Ja, vor allen Dingen öffnet es mir gerade mein Herz. Als
ja, genau.
Sowas will ich hören, sowas will ich hören. Ich brauche Hoffnung. Ich brauche jetzt auf den letzten Minuten brauche ich dringend alles bisschen Hoffnung, was ich kriegen kann.
Ja, ich kann das sagen. Also ich glaube auch dran, also wenn Schalke die Pflichtsiege holt, dann kann man die Heimspiele reinnehmen und auch, also gestern war es eigentlich ein Pflichtsieg, den man, haben wir gerade besprochen, nicht geholt hat, auch ein Auswärtsspiel in Nürnberg am vorletzten Spieltag. Für den FCN geht es da wahrscheinlich um absolut gar nichts. Auch eigentlich ein ganz dankbares Spiel, glaube ich, von Fortuna Düsseldorf, die bis dahin vielleicht im Mittelfeld stehen, wer weiß. Also ich denke schon, auch wenn man vielleicht ein, zwei Spiele verlieren sollte gegen die Top-Teams, hat man weiter Chancen oder gute Chancen aufzusteigen.
Gut, wollen wir mal nicht hoffen, dass es am Ende Platz 3 wird. Ich glaube, eine Relegation, weiß nicht, ob ich die überleben werde. Aber wir schauen weiter. Gibt es noch irgendwas?
Es gibt ja ein paar schöne Relegationsmöglichkeiten dabei. Ne? Frank Baumann gegen Werder Bremen, Edin Dzeko gegen Wolfsburg.
Kevin Müller gegen Heiden? Nee, Heidenheim nicht. Ne?
Nee, Wolfsburg wäre schon ein Albtraum, glaube ich. Ne?
Also, ich stelle mir die Relegation generell als Albtraum vor. Ich möchte da... Ja. Das wird nicht. Und die Statistik zeigt, als Zweitligist gegen einen Erstligisten in der Relegation, da gibt es nur wenige Beispiele.
Jetzt gehen wir wieder positiv raus. Da kann man sich als Schalker doch viel lieber vorstellen, am vorletzten Spieltag in Nürnberg aufzusteigen.
So nämlich.
Wir wollen ja auch so. Urlaub machen nach dem 34. Spieltag und nicht jetzt nach der Relegation, wenn man den Eigennutz noch mitnimmt. Ne?
Ganz genau. Und mit diesen versöhnlichen Worten entlassen wir euch in die nächste Woche. Weiter geht's am Freitag, 18:30 Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Wir sind dann wie gewohnt am Samstag auf Sendung. Irgendwann im Laufe des Samstages kommt der Podcast raus. Und wenn ihr keinen Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns auf YouTube oder ihr guckt in euren Podcast, wie heißt das? Podcast-Schleuder, ne? Podcast-Catcher.
Podcast-Plattform
eures Vertrauens. Podcast-Plattform und abonniert uns da. Habt eine schöne Woche, genießt es, Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.